Kompetenz, Exzellenz, durch Führung überzeugen. Der Podcast für alle, die im Unternehmen mehr als Durchschnitt wollen. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Abteilungsleiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas bewegen will. Dann hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Gedanken inspirieren kann, wie hervorragende Führung zur Spitzenleistung Ihrer Organisation im Wettbewerb führt. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. In Folge 15 habe ich ja mit Ihnen darüber gesprochen, warum Widerstand bei Veränderungen willkommen ist und was die drei Gründe für Widerstand sind. Wir haben über die sieben Phasen der Veränderung gesprochen und ich habe Ihnen ganz kurz das Pinguin-Prinzip vorgestellt. Heute möchte ich einen anderen Blick mit Ihnen wagen, nämlich auf die Charta des Managements von Veränderungen nach Doppler und Lauterburg. Diesen Blick möchte ich zusammen mit Frau Carina Schneppenheim, der Gründerin von Shaskara, mit Ihnen teilen. Liebe Frau Schneppenheim, herzlich willkommen und Dankeschön, dass Sie Zeit haben für diese Podcast-Folge.
Lieber Herr Kugelmann, genauso möchte ich mich bedanken, dass ich heute hier die Chance habe, mit Ihnen mich über die spannenden Charta des Change Managements austauschen zu dürfen. Vielen Dank.
Sie haben ja Betriebswirtschaftslehre studiert und dann im Master spezialisiert auf Human Resource Management. Ihre ersten Erfahrungen im Management von der Veränderungen haben Sie ja mit dem Umbau Ihres elterlichen Betriebes gesammelt, aber danach auch sich entschieden, doch wieder die Perspektive zu wechseln, haben heute eine Lehraufgabe an der Hochschule Fresenius, aber haben auch die Shaskara gegründet. Und da erlaube ich mir einfach mal von Ihrer Webseite zu zitieren: Unsere Welt verändert sich schneller und drastischer denn je. In diesem Kontext sind wir als Individuum, als Teil eines Systems und als Unternehmen selbst dazu angehalten, uns in Anlehnung an diese Veränderungen kontinuierlich mitzuverändern. Aus dieser Veränderungsreise ist Shaskara der kompetente und richtige Wegbegleiter für Sie. Wir möchten Menschen und Unternehmen dabei helfen, Veränderungen besser zu begegnen und die Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Frau Schneppenheim, warum fokussieren Sie so auf das Thema Veränderung? Was bewegt Sie da?
Ich glaube, Veränderung hat seit jeher unsere Geschichte geprägt und es ist einfach ein Ansatz aus meiner Sicht, denn wir stürzen uns ganz häufig bei Veränderungen darauf, eben Strukturen und Abläufe zu analysieren und anzupassen, weil es ja doch häufig der, ich sag mal, einfachste Weg ist. Wir vergessen aber allzu häufig darüber zu sprechen, dass es ja eben auch um zwischenmenschliche Belange geht, um das Thema Arbeitsklima, Motivation, Führungsstil etc. Und aus meiner Sicht bedarf es eben da mehr oder minder einem Dreiklang, wenn wir über das Thema Veränderung sprechen, nämlich auf der einen Seite die Hardware und Software, und das spiegelt sich eben sehr schön in den Strukturen, in den Verhaltensweisen und aber eben auch in der Kultur wieder. Und aus meiner Sicht ist das ein spannendes Thema, was immer wieder eigentlich in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt werden sollte.
Ich denke, das ist so, was ich aus meiner beruflichen Erfahrung auch sehe, dass man Veränderungen dann irgendwann gesagt hat, man muss irgendwas an der Organisation verändern oder man fokussiert, dass man irgendeinen Ablauf verbessern möchte und wundert sich dann, wenn es nicht so ganz funktioniert, weil dieser ganzheitliche Blick eben fehlt. Und letztlich sind es ja irgendwas für Menschen, die in der Organisation handeln, und die Veränderung kann ja nur durch Verhaltensveränderung der Menschen letztlich passieren.
Absolut, da stimme ich Ihnen vollkommen zu an der Stelle. Und natürlich, viele sagen immer, wenn wir unsere Mitarbeitenden in alle Veränderungen mit einbeziehen würden, dann würden wir an der Stelle ja sozusagen gar nicht vorankommen, oder es kostet unmittelbar enorm viel Geld, als wenn wir es einfach so klassischerweise von der Unternehmensspitze aus durchführen würden. Ich bin aber der Meinung, dass im Endeffekt, wenn wir die Beschäftigten dort einbeziehen, wo sie direkt betroffen sind und eine Möglichkeit haben, eben auch einen entsprechenden Einfluss auszuüben, dass wir da auf der einen Seite unmittelbar Zeit und Geld wieder reinholen, wenn wir sie mit einbeziehen, Und auf der anderen Seite bin ich ganz klar der Meinung, dass wir eben eine Teamleistung in einem jeden Veränderungsprozess haben. Und das Ganze gelingt eben nur so gut, wie wir eben die Betroffenen zu mehr oder minder Gestaltern, Mitveränderern eines jeden Change-Projektes machen.
Ich hatte ja in früheren Podcast-Folgen schon verschiedene Methoden oder Hilfsmittel für Veränderungsmanagement vorgestellt. Im Internet bekommt man eine Unzahl von Methoden. Wir wollen heute über die Charta des Managements von Veränderungen sprechen, was ja auch was auch Sie als ein sehr hilfreiches Werkzeug sehen. Was unterscheidet sich diese Charta? Warum ist sie so hilfreich im Vergleich vielleicht zu anderen Ideen?
Also grundsätzlich gibt es ja, wenn wir über Veränderungsmanagement, Veränderungsprojekte reden, eine Vielzahl an unterschiedlichen Ansätzen, Methoden. Aus meiner Sicht ist eben nach Doppler und Lauterburg das Ganze anhand dieser 8 Prinzipien sehr gut dargestellt, weil es einfach das Konzept, das man eben für einen jeden Veränderungsprojekt oder ein Veränderungsvorhaben braucht, sondern vor allem auch den Transfer in die Praxis mit berücksichtigt. Und da sind diese 8 Prinzipien eine sehr schöne Leitplanke, um tatsächlich am Ende des Tages den Transfer, auf den es ja ankommt, wo sich eigentlich auch der Erfolg drin zu bemessen hat, in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Und am Ende des Tages, egal welches Veränderungsprojekt oder Vorhaben man betrachtet, sollte sich im Endeffekt jedes Vorgehen an diesen 8 Prinzipien so aus meiner Sicht eben dran orientieren.
Dann steigen wir doch ein in die 8 Prinzipien. Das erste Prinzip heißt ja, managen Sie zielorientiert. Was bedeutet das für Sie?
Also ganz häufig ist ja so ein Stück weit ein Widerspruch, der irgendwie in der Praxis propagiert wird, dass im Endeffekt eine systematische Planung, Steuerung und Kontrolle eben mit einer menschenorientierten und partizipativen Führung irgendwie in einem Diskurs steht. Aber aus meiner Sicht schließt das eigentlich gar nicht das Ganze aus, sondern ist im Endeffekt die unabdingbare Voraussetzung dafür. Denn nicht ohne eine Führung wird eben eine Partizipation in einem jeglichen Change-Prozess gar nicht möglich sein. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt eine klare Analyse im ersten Schritt davon, wo stehen wir denn eigentlich, wie ist die Ausgangslage, wo drückt der Schuh, wo sind tatsächlich die Veränderungsbedarfe und warum müssen wir uns verändern. Und ausgehend davon wäre dann aus meiner Sicht der zweite Step, dass wir konkreten Zielsetzungen definieren, dass auch jeder im Endeffekt wie so eine Art Nordstern weiß, wo wollen wir hin, woran wird denn eigentlich auch bemessen, dass dieses Ziel erreicht wird. Und in dem Zuge nicht nur das Ziel zu definieren, sondern um es auch zu erreichen, was sind denn eben qualitative und quantitative Kriterien, anhand dessen wir die Zielerreichung oder Erfüllung ausmachen. Und ausgehend davon geht es natürlich dann über, dass wir überlegen, okay, wie müssen wir uns organisieren oder das Change-Projekt organisieren, das heißt, welche Aufgaben gibt es zu erfüllen, wie erfolgt die Koordination, wer ist verantwortlich. Und erst ausgehend davon sollte man in die konkrete Planungsphase übergehen, das heißt, welche Meilensteine haben wir auf dem Weg zur Zielerreichung, welche Terminpläne haben wir, wann trifft man sich wieder, um eben zu schauen, wo stehen wir heute in unserem Projektverlauf und damit dann eben auch immer wieder den Zwischenstand des Change-Projektes zu kontrollieren und eben unter Umständen bei Abweichungen Maßnahmen ableiten oder ergreifen zu können. Und im Endeffekt diese 6 Schritte, die ich jetzt so beschrieben habe, das sind in Anlehnung eben auch an Doppler und Lauterburg unter den ersten Grundsatz nämlich des zielorientierten Managements, die ja sozusagen die Basis für ein jedes Change-Vorhaben.
Wenn Sie das so erzählen, klingt es ja sehr logisch und man denkt sich ja, warum denn anders? Aber wenn man wirklich mal anfängt, Sie haben ja gesagt, wo drückt der Schuh? Also warum mache ich eigentlich diese Veränderung? Und ich denke natürlich, gute Führungskräfte oder ein Führungskreis versteht vielleicht, wo der Schuh drückt, weil die Führungskräfte auch nah an der Organisation, an die Abläufe, an den Mitarbeitenden sind. Aber daraus zu verstehen, warum muss ich denn was ändern? Also der Schuh drückt ja nicht nur bei den Mitarbeitenden, der Schuh kann ja auch von außen drücken, weil der Markt eine Veränderung möchte, die Kunden verändern sich. das zu verstehen, aber dann das gut kommuniziert zu bekommen, warum mache ich eigentlich die Veränderung, das ist vielleicht so der erste Schritt, der aber vielleicht ganz entscheidend ist. Weil wenn das die Mitarbeitende und die Organisation nicht verstehen, wie soll dann Veränderung gelingen?
Absolut, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich glaube, das kennt jeder, wenn er eine Aufgabe ausführen soll und da eben nicht die Notwendigkeit versteht oder den Grund, dann endet oder mündet das Ganze ja häufig eben in einer gewissen Form der Lustlosigkeit, der Demotivation. Und von daher vollkommen richtig, Kommunikation ist ja auch eines der Prinzipien der Charta des Change Managements, die eben genau das sagen. Es geht nicht um rein Informationstransfer, sondern tatsächlich das Ganze in eine Kommunikation und zwar in beide Richtungen ja eben auch zu überführen. Und ich denke, Kommunikation ist auf der einen Seite etwas, was wir alltäglich tun, aber dennoch eine der grundsätzlich größten Herausforderungen in sämtlichen Kontexten, in denen wir uns in unserem Leben so bewegen.
Wenn wir verstehen, warum wir das eigentlich tun, bekommt es natürlich eine andere Bedeutung. Ich hatte in meiner Podcast-Folge 15 darüber gesprochen, dass es durchaus Mitarbeitende gibt, die das verstehen und die das auch für richtig halten, die aber einfach nicht mehr daran glauben, weil im Unternehmen so oft Änderungen angekündigt worden sind, die einfach nicht passieren. Und da, glaube ich, hilft diese Idee schon auch, das wirklich als Projekt zu verstehen, wo es auch diese Ziele gibt, wo es die Kriterien gibt, wann habe ich denn ein Ziel erfüllt, dass ich diese Fortschrittskontrolle habe. Oder auch, wie Sie gesagt haben, wenn ich mag, es funktioniert nicht, dass ich auch dann in die Gegensteuerung gehe, weil Mitarbeitende sind kritisch, wenn eine Veränderung gemacht wird, weil oft ja auch negative Erfahrungen vorliegen. Und damit kann man auch zeigen, es wird wirklich passieren im Unternehmen, wenn man es als wirklich als Projekt mit Phasen versteht.
In jedem Fall, und da sehen wir wieder sehr schön, da ist die Führungskraft natürlich gefragt, eine entsprechende Unterstützung oder ein Support des Individuums, des Teams. In der Regel sind ja eben, oder nicht nur in der Regel, sondern Veränderungsvorhaben sind ja eben immer teambezogen. Da natürlich entsprechend auch wieder das Stichwort Kommunikation mit einzubeziehen. Und auf der anderen Seite, das glaube ich, ist menschlich, wenn man natürlich da schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass immer viel gesprochen wird, aber eben nichts umgesetzt wird. Das ist natürlich einer der größten, ich sag mal, Todsünden, dass man da natürlich die Beteiligten im Prozess oder im Projektverlauf eben auch verliert.
Das war das erste Element der Charta. Aber bevor man anfangen soll, schlägt ja die Charta an ersten Schritt vor, bevor man loslegt.
Ganz genau. Das war der zweite Grundsatz, nämlich eben keine Maßnahme ohne Diagnose. Und Sie sagten ja gerade eben so schön, Herr Kugelmann, dass es eigentlich so die Basis ist, zu verstehen, warum ist die Veränderung notwendig und vor allem, wo drückt der Schuh? Und genau darauf zielt ja eben auch dieser zweite Grundsatz ab, dass man nämlich ganz konkret systematisch die Ist-Situation analysiert und zwar nicht aus einer Vogelperspektive als Führungskraft, sondern eben, dass man konkret die Betroffenen, Beschäftigten natürlich unter Umständen auch die Führungskräfte dann natürlich befragt und zwar nämlich eben, was läuft gut und vor allem, was läuft eben weniger gut und was ist denn konkret notwendig an Veränderungen und was kann wie realisiert werden. Das heißt also, hier geht es wirklich erstmal darum, dass man Daten erhebt, indem man in den Austausch kommt, dass man ausgehend davon eben aus dieser Datenflut dann die Daten verdichtet und eben schaut, naja, was ist denn eigentlich das Wesentliche aus den Befragungen mit den betroffenen Personen? Und ausgehend dann eben ein entsprechendes Datenfeedback und eine Datenanalyse ableitet, sodass man wirklich versucht, bestmöglich die Ist-Situation zu erfassen, zu analysieren und ausgehend davon eben dann den Soll-Zustand, der idealerweise ja zu einem besseren Zustand sich dann eben wandeln sollte, darzustellen.
Ich glaube, was hier auch wichtig ist aus meiner Sicht oder was da viel helfen kann, ist, dass durch diese Analyse man die Emotionen etwas rausbringt und einen faktuellen Blick bekommt. Und bei Veränderungen ist, glaube ich, auch ja immer die Frage, dass das Unternehmen, die Organisation ja funktioniert, vermutlich auch Ergebnisse erwirtschaftet und dann ist doch alles gut. Und wenn man diese Analyse hat, merkt man, es ist ja schon gut, aber wir müssen besser werden, um auch diesen Zollzustand erreichen, weil Veränderung ist ja dann immer ideal, wenn ich es auch in die zukunftsorientiert bekomme, wenn ich natürlich eine Veränderung mache, weil ich kurz vorm Konkurs stehe und ohne die Veränderung einfach das Unternehmen liquidiert werden muss. Das ist natürlich nicht der ideale Zustand, wo man Veränderung macht. Ich denke, Exzellenz bedeutet ja, dass man die Veränderung rechtzeitig macht. Und dann ist es natürlich wirklich wichtig zu verstehen, warum tut man es, warum will man von einem guten Zustand auch zu einem besseren Zustand kommen. Und da kann die Diagnose vielleicht auch nochmal helfen.
Sehe ich an der Stelle genauso. Das unterscheidet ja eben nochmal gute von exzellenten Organisationen, dass man da eben nicht nur aktiv wird, wenn der Schuh sozusagen bereits sehr doll oder festdrückt, sondern da eben proaktiv zu agieren. Und ich finde, so aus der Medizin gibt es so einen Satz, dass eben nur jede Therapie so gut ist wie die zugrunde liegende Diagnose. Das ist für uns irgendwie alle selbstverständlich. So begeben wir uns ja in die Obhut eines Arztes, dass wir eben sagen, bevor da irgendwas erfolgt, analysieren wir. Und in der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass viele eben davon überzeugt sind, sie kennen den organisationalen Ist-Zustand ausreichend. Aber ich würde immer empfehlen, eine sehr gründliche, strukturierte Analyse vorwegzuschalten, weil eben eine gute Analyse schon der halbe Projekterfolg ist, dass man wirklich sich da nochmal drauf fokussiert und vor allem gemeinsam eicht. Denn allzu häufig stellen wir ja fest, dass Analysen und Annahmen getroffen werden, die weit von der Basis sozusagen entfernt sind. Und wenn man da dann nochmal reinzoomt, da erfährt man eben von den betroffenen Beschäftigten nochmal wertvollen Input, den man so vielleicht gar nicht in der jeweiligen Position, die man innewohnt hat, vor Augen hat.
Sie haben angesprochen, dass oft Annahmen getroffen werden. Ich bin ja von meiner Ausbildung Ingenieur und das trappen wir oft auch in die Falle. Wir haben irgendein technisches System, irgendeine Elektronikbaugruppe. Es funktioniert was nicht. Und das ist man furchtbar schnell am Austauschen. Also Thomas, ich glaube, das ist es. Ich mach mal. Ich glaube, leidvoll haben wir es ja, wenn wir es dann in eine nicht so gute Autowerkstatt unser Auto bringen und die sagen, ach, das ist die Lichtmaschine, die tauschen wir jetzt aus. Und danach ist das Problem gar nicht weg. Also wenn ich das jetzt auf Change Management, auf Organisation übertrage, ist es eigentlich das gleiche Prinzip. Habe ich wirklich das Problem wirklich verstanden oder habe ich irgendwas für Annahmen, die sich dann nach der Veränderung rausstellt, die Veränderung bringt gar nichts, weil die Annahme einfach falsch war.
Natürlich muss man ganz klar sagen, es gibt das ist wahrscheinlich so ein Balanceakt, den man da wagen muss, auf der einen Seite zwischen einer sehr gründlichen Analyse, aber dann auf der anderen Seite eben auch ins Handeln zu kommen. Also man sollte sich natürlich nicht im Klein-Klein verlieren, das soll es auch nicht heißen, aber grundsätzlich sollte man definitiv den Ist-Zustand gründlich untersuchen, um eben Aktionismus, wie Sie es auch beschrieben haben, der Zeit und Geld sozusagen aufzuwenden an unter Umständen ganz falschen Ansatzpunkten.
Ja, der dritte Grundsatz heißt, denken und handeln Sie ganzheitlich.
Ein sicherlich so leicht ausgesprochener Grundsatz, der allerdings in der Praxis aus meiner Erfahrung immer wieder eben die beteiligten, betroffenen Personen vor Herausforderungen stellt. Denn ganz häufig erleben wir das eben da, doch Technokraten am Werk sind, die sich eben sehr stark darauf stürzen, die Strukturen und Abläufe zu verändern, anzupassen und dann eben tatsächlich alles, was sozusagen das Zwischenmenschliche kennzeichnet, eben hinten überfallen zu lassen, das aber genauso entscheidend ist. Also da wirklich diese, auf der einen Seite die Hardware einer jeden Organisation zu betrachten, aber eben genauso, wenn nicht sogar zum Teil wichtiger, die Software eben mit einzubeziehen. Da sprachen wir eben schon drüber, über diesen Dreiklang von Strukturen, Verhalten und Kultur, die da eben an der Stelle im Sinne des ganzheitlichen Denkens, im Sinne ihrer Vernetzung eben mit berücksichtigt werden sollten.
Mich erinnert es an einen Satz, den ich immer häufig höre, dass eine Organisation unabhängig von Menschen definiert werden sollte, was einfach in meiner Erfahrung nicht funktioniert, weil auch Führungskräfte haben verschiedene Eigenschaften, verschiedene Charaktere. Und eine Führungskraft mag in einer Position wirklich gut sein. Und dass ich eine Organisation völlig unabhängig von Menschen denke, das ist zu technokratisch und das funktioniert dann häufig nicht. Also wenn eine Organisation nicht funktioniert, dann kann das einfach am Aufbau der Organisation sein oder an den Prozessen. Es kann aber auch an den handelnden Menschen liegen, die einfach nicht dazu passen. Also da muss man, glaube ich, beides zusammenbringen. Und die, die das immer strikt trennen, ich glaube, die liegen einfach falsch.
Sehe ich persönlich genauso. Man sagt ja auch so schön, natürlich kann man Prozesse definieren, aber Prozesse werden durch Menschen gemacht oder werden durch Menschen ausgeführt an der Stelle. Und ich glaube, jeder kennt ja das Eisbergmodell, so die Eisbergspitze, die man sieht. Und dann den ganzen Eisbergauswuchs sozusagen unter der Wasseroberfläche, wo man schier nur annehmen kann, wie stark mag der da eben ausgeweitet sein. Und ich glaube, von McKinsey ist dieses Zitat, make the soft stuff hard. Genau das ist ja eben so die Herausforderung, also diese soften Faktoren, wie eben, wie kommunizieren wir, wie ist dieser kulturelle Wertejargon, der dem Ganzen zugrunde liegt. Das ist ja eben das, was so, was auf der einen Seite so schwierig, aber auf der anderen Seite, wenn es eben auch gut funktioniert, eine Organisation so wertvoll in ihrem Handeln bringen kann. Und ich glaube, jeder kennt das, egal wie, auch wenn wir heutzutage ja eine Vielzahl von Maschinen und digitalen Instrumenten einsetzen, am Ende des Tages kommen wir immer wieder zum Menschen. Und es macht einen Unterschied, wie ein Mensch uns eben begegnet, angefangen, wenn wir zum Bäcker gehen, ob wir dort freundlich begrüßt werden. Das macht was. Und natürlich jemand, der zufrieden ist bei der Arbeit, seinen Kunden entsprechend zufrieden begrüßt, da eben, ich sag mal, diesen zufriedene Verhalten auch nach außen strahlt, das macht am Ende des Ganzen was auf kultureller Ebene innen, aber eben auch nach außen.
Ja, ich denke, das kulturelle Thema ist vielleicht auch das, was in der Veränderung am schwierigsten ist, wenn man eine rein organisatorische Veränderung macht. Da kennen wir die Handwerkszeuge, ne? Man malt irgendwo einen Org-Chart, teilt die Mitarbeiter zu, geht dann, wenn man hat, zum Betriebsrat, verhandelt es, dann hat man diese neue Organisation, dann werden die Mitarbeiter informiert, die Veränderung ist passiert. Das ist sehr technisch, das kann ich tun, da habe ich keine komplexen Aufgabenstellungen. Und deshalb mag man sich darauf funktionieren, weil es einfach ein sehr solides Handwerkszeug ist, wo man eigentlich nicht scheitern kann, aber es wird halt wenig bringen. Wie es mir immer so geht, wenn ich vor größeren Veränderungen war, man hat irgendwo verstanden, wo drückt der Schuh, was sind so die Themen, aber es gab kein rundes Bild. Und dann war es für mich immer so, dass ich dann weiter Gespräche führen musste, vielleicht auch mal eine Außensicht mir eingeholt habe, mit Schlüsselpersonen gesprochen habe und irgendwann macht es so Klick im Kopf und man bekommt dieses ganzheitliche Bild und dann weiß man, so ist es jetzt stimmig, was dann aber immer mein Problem ist, weil ich schon einer bin, der schnell auch umsetzen muss, auch zu lernen, dass diese kulturellen Veränderungen, wo es ja auch um Werte, um Verhaltensweisen geht, dass man denen einfach dann auch Zeit geben muss. Es wird, also ich habe mal einen schönen Satz gehört, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Also ich denke, für Kulturveränderungen muss man sich auch Zeit geben.
In jedem Fall und das sind ja auch häufig Narrative, die eben über Jahre ein Stück weit gesiedet werden und weitergeführt werden. Ich glaube, das kennt jeder. Wir hatten ja gerade die Weihnachtszeit, da sind wir auch in so klassischen Traditionen unterwegs. Wie verlaufen die Weihnachtstage? Wo trifft man sich? Was gibt es zu essen? Und häufig machen wir so einen gedanklichen Cut zwischen dem beruflichen und dem privaten Leben. Wenn wir aber ehrlich sind, egal ob es jetzt um Veränderungen geht oder über andere Belange, unabhängig davon, in welchem Lebenskontext wir uns bewegen, die Muster sind doch sehr, sehr ähnlich. Veränderungen vollziehen sich eben nun mal sehr langsam und wir Menschen sind ja nun mal auch Gewohnheitstiere, was uns das Leben auf der einen Seite natürlich in vielen Dingen erleichtert, im Hinblick auf Veränderungsvorhaben, aber unter Umständen eben auch doch erschwert. Und von daher ist es umso wichtiger, sich darüber bewusst zu werden. Wir können Strukturen unglaublich schnell verändern, aber Verhalten und Kultur braucht einfach eben Zeit und eben ganz klar die Partizipation von Menschen.
Wir haben uns jetzt die ersten drei Grundsätze der Charta des Change Managements angeschaut. Managen Sie zielorientiert, keine Maßnahme ohne Diagnose, denken und handeln Sie ganzheitlich. In einer zweiten Folge wird man die weiteren fünf Grundsätze dann weiter vorstellen. Ich hoffe, wir konnten Sie heute so weit begeistern, dass Sie auch in der zweiten Folge noch zuhören. Frau Schneidenheim, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses erste Gespräch und ich freue mich dann auf die Fortsetzung.
Vielen Dank, Herr Kugelmann, ich freue mich genauso.
Das war eine weitere Episode von Kompetenz und Exzellenz durch Führung überzeugen. Mein Name ist Martin Kugelmann und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Für einen weiteren Austausch finden Sie mich auf LinkedIn und Xing. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mehr als Durchschnitt wollen.